Der sechste Sinn. Wir haben vorhin die Leute schon rätseln lassen und die haben viele interessante Sachen gesagt. Es ist ja tatsächlich so, dass wir auch jetzt, wo wir hier sitzen, umgeben sind von Botschaften, die durch diesen Raum rasen. Ja? Wenn ihr ein Handy in der Tasche habt und das nicht ausgeschaltet sein sollte, dann kann es auch sein, dass euch in Kürze eins erreicht. Aber selbst wenn die ausgeschaltet sind, laufen hier Wellen über die terrestrisches Fernsehen, Radio und im Mobilfunk laufen durch. Wir merken halt nichts davon, weil wir auf dem Kanal ohne technische Hilfe einfach nicht empfangen. Und das ist ja gut für uns, ja, nicht auszudenken, wenn nur alle Fernsehprogramme irgendwie durch unser Hirn laufen würden. Ne? Da muss man ja verrückt werden. Gut, für sowas haben wir unsere Geräte. Aber wer sagt denn, dass es nicht eine Menge anderer Dinge gibt, die hier ebenso unbemerkt von uns sozusagen durch diesen Raum fließen, fliegen, wabern, wie auch immer man sich's vorstellen muss. Und vielleicht haben wir ja auch Antennen dafür. Mich hat eine Sache zum Nachdenken gebracht, als es vor, ich weiß gar nicht, jetzt anderthalb, zweieinhalb Jahre her, dieser Tsunami da im Indischen Ozean, zweieinhalb Jahre, glaube ich, ne? Da gab es ja diesen Bericht von Tieren auf manchen Inselgruppen da im Indischen Ozean, die das Unglück irgendwo geahnt haben und in höher gelegene Regionen geflüchtet sind. Und die Ureinwohner, die auf diesen Inseln gelebt haben, die haben das kapiert und sind mitgeflüchtet. Und andere Menschen, die das verlernt hatten, die keine Tiere hatten oder kein Gespür mehr für die Tiere und kein Gespür mehr für die Natur, die sie umgibt, die waren dieser tödlichen Welle dann schutzlos ausgeliefert. Das heißt, es gibt sowas. Und vielleicht ist es zu einem gewissen Teil auch eben lernbar, sensibel zu sein. Und manchmal kann einem das ja tatsächlich nutzen. Vielleicht ist es der viele Lärm, die Hektik, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr wahrnehmen. Vielleicht auch der Filter, weil so vieles auf uns einprasselt an Informationen und Anforderungen, dass wir Sachen ausblenden. Manchmal spüren wir das, wenn wir träumen, dass da plötzlich Dinge hochkommen oder uns in den Sinn kommen, auf die wir bei wachem Bewusstsein nicht kämen. Bei anderen ist es bei Drogenerlebnissen so. Und beides hat natürlich seine enorm problematische Seite, das mit den Träumen. Ist ja auch eine schwierige Geschichte, wie wir vorhin im Beispiel gehört haben, wenn du plötzlich träumst, jemand stirbt und du weißt das vorher. Ist es dann unausweichlich? Kann man da gar nichts dagegen machen? Oder also ich glaube, wir sind alle froh, wenn wir von solchen Dingen verschont bleiben. Das heißt, wir brauchen auch nicht unbedingt alles zu empfangen, was man vielleicht empfangen könnte. Und trotzdem kann es sein, dass es da Kanäle gibt, auf denen es gut für uns wäre, wenn wir ein bisschen sensibler wären. Manchmal kann das ja auch ein Leben retten, so wie wir vorhin in dieser Geschichte gehört haben. Ich fand es verblüffend, du gehst in die Stadt, du fragst 10 oder 12 Leute und dann kriegst du, also zumindest, nur, also, wir haben nicht 100 Leute gefragt, bis uns irgendjemand so eine Geschichte erzählt hat, wie die Frau mit dieser Fähre, die untergegangen ist, sondern es waren tatsächlich halt nur eine Handvoll. Und wenn man das mal hochrechnet, dann haben wahrscheinlich viele von uns, so wie wir hier sitzen, irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht, vielleicht nicht gar so krass, aber immerhin. Ich habe eine andere Geschichte gelesen von einem Mann, der in Nordengland gelebt hat, so ein bisschen eine einsame Gegend und ist durch so ein Hochmoor da nach Hause gelaufen. Es war schon dunkel. Er konnte nichts mehr sehen, aber der Weg war ihm ja einigermaßen vertraut und plötzlich hörte er, wie seine Stimme seinen Namen ruft. Und er stutzt, weil eigentlich war ja niemand da. Schaut sich um, hört, geht noch ein Stück weiter, er hört nochmal seinen Namen, bleibt wieder stehen und konnte dann gerade noch sehen, dass er direkt am Rand eines Felsabbruchs war, das ist an einen Steinbruch hingelaufen, noch ein paar Schritte weiter und er wäre runtergestürzt und vielleicht zu Tode gekommen. Gerade noch angehalten. Eins hat er mit der Frau, die von der Fähre erzählt hat, gemeinsam, nämlich, dass sie beide davon ausgegangen sind, es war nicht einfach irgendwie ein anonymes S oder so, was da zu ihnen gesprochen hat, sondern eine Person oder ein Du. Das ist jetzt natürlich eine Interpretation, aber von der hängt auch vieles ab. Weil wenn das tatsächlich sowas wie ein persönliches Gegenüber ist und beide haben dem auch einen Namen gegeben, haben gesagt, Gott hat mich da gewarnt oder Gott hat verhindert, dass wir auf diese Fähre gehen, dann ist es nochmal eine andere Geschichte, als wenn man irgendwelche, wie soll ich sagen, unpersönlichen Vibrationen auffängt. Nach zwei Richtungen. Einerseits irgendwie tröstlicher, andererseits beunruhigender. In dem Lied von Billy Joel, mit dem wir da eingestiegen sind, River of Dreams, da beschreibt er, wie er an diesen Fluss der Träume geht und dann am Ufer steht und irgendwie nicht weiß, wie er rüberkommt zu dem Ziel dieser Art von Leben, nach dem er sich sehnt. Und in der einen Zeile heißt es, wenn er da hingeht, dann muss er durch das Tal der Angst gehen. Und ich glaube, so kann es uns auch ab und zu gehen. Wenn wir in die Bibel gucken und da Geschichten lesen, und da sind viele, viele Geschichten drinnen, von Leuten, zu denen Gott Kontakt aufgenommen hat, geredet hat. Und es sind nicht unbedingt die großen und wichtigen Leute, sondern kleine und bis dahin zumindest unwichtige Leute und manchmal auch auf längere Zeit unwichtige Leute, also normale Leute, so wie wir. Dann war in vielen Fällen die erste Reaktion Erschrecken, also nicht Begeisterung, sondern huch. Was ist da los? Gott ist offensichtlich ständig dabei, Kontakt zu Menschen zu suchen. Oder er wünscht sich so eine Art Beziehung zu uns, die wie ein Zwiegespräch funktioniert. Und auf unserer Seite ist es nicht nur ein Zwiegespräch, sondern auch manchmal ein Zwiespalt in der Hinsicht, dass wir manchmal neugierig sind, uns manchmal mehr wünschen, manchmal gerne mehr erleben würden und auf der anderen Seite dann manchmal Angst. Entweder, weil wir uns nicht so sicher sind, ob es Gott wirklich gut meinen würde, oder weil uns manchmal Gott zu nahe kommt. Wäre es nur ein S, dann könnte man sich ein bisschen vom Leib halten. Ne? Dann könnte man es sozusagen als Informationsquelle ausschlachten, nutzen. Und das wär's. Ja. Aber wenn es ein Du ist, dann ist es ein bisschen schwieriger, damit umzugehen. Aber vielleicht auch ein bisschen bereichernder. Diese Begegnungen mit so einem Du, aber eben, die stellen auch Anforderungen an uns. Die Frau in unserem Interview hat gesagt, naja, ne, manche Leute, die haben halt ein dickes Fell, und wenn ihnen was zustößt, dann regen sie sich bestenfalls auf. Und andere, wenn die sowas erleben, dann gehen die in sich, so hat sie es da formuliert. Ne? Die denken nach oder stellen sich auch mal selber in Frage. Und in so einer Begegnung mit Gott ist es das, was unwillkürlich den meisten Menschen passiert, dass sie sich auf einmal in Frage gestellt sehen. Der jüdische Philosoph Martin Buber hat davon geredet, dass wir meistens im Leben unsere Welt, die uns umgibt, wie so einen Gegenstand behandeln. Und das nennt er eine Ich-Es-Beziehung. Also ein Gegenstand, zu dem ich mich irgendwie verhalte, den ich irgendwie beherrschen und in den Griff kriegen kann. Meistens, sagt er, gehen wir sogar in menschlichen Beziehungen so um, als wäre der andere ein Gegenstand. Und es gibt seltene Momente, wo wir plötzlich so eine Begegnung mit jemand anders haben, die so nah ist, dass wir wirklich spüren, es ist nicht nur, dieses Gegenüber ist mehr als ein Gegenstand, es ist ein tatsächliches Du. Und ganz ähnlich kann es mit Gott auch gehen. Und dann beschreibt er das, ein Philosoph ist das, formuliert es vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, aber ich finde es ganz zutreffend. Er sagt, die Du-Momente erscheinen in dieser festen und zuträglichen Chronik, das heißt eben dieser Ich-Es-Beziehung, als wunderliche, lyrisch-dramatische Episoden von einem verführenden Zauber wohl, aber gefährlich ins Äußerste reißend, den erprobten Zusammenhang lockernd, mehr Frage als Zufriedenheit hinterlassen, eben unheimlich und eben unentbehrlich. Da hat er es geschafft, in ganz wenigen Worten Erfahrungen zu beschreiben, die viele Leute wahrscheinlich viel unbeholfener beschreiben würden, wenn man sie fragt, wie war das in dem Moment, als du gemerkt hast, jetzt spricht Gott zu dir. Also ein verführender Zauber, irgendwas, was uns absolut fasziniert. Gleichzeitig merken wir, es ist eine gefährliche Sache. Nicht nur, weil man damit Unfug machen kann, da komme ich auch später noch drauf, sondern auch, weil es uns halt maximal verunsichert, ins Äußerste reißend, eben manchmal diese extremen Reaktionen, emotional, Schreck zum Beispiel, den erprobten Zusammenhang lockernd, auf einmal alles, was in meinem Leben so festgefügt, alles, was ich so schön irgendwie kontrollieren und beherrschen konnte, auf einmal das Gerät in Bewegung, das wird lebendig, ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Mehr Frage als Zufriedenheit hinterlassend. Auch das ist eine ganz treffende Formulierung. Manchmal, wenn Gott zu uns geredet hat, haben wir hinterher viel mehr Fragezeichen als vorher. Das kann auch manchmal anstrengend sein. Aber es ist in jedem Fall auch bereichernd und es bringt uns vorwärts. Unheimlich und unentbehrlich. Wenn man es mal erlebt hat, glaube ich, dann wünscht man sich so eine Erfahrung früher oder später zurück. Es gibt jetzt viele Arten, wie Menschen durch die Menschheitsgeschichte beschreiben würden, sie haben Gott oder irgendeinen Gott reden gehört. Die bevorzugte Art, wie uns das in der Bibel beschrieben wird, ist, dass Gott durch eine oder auf eine ganz leise Art zu uns spricht. Es gibt sicher auch dramatische Erlebnisse, aber der Regelfall und vielleicht auch der erwünschte Fall von Gottes Sicht ist der, dass Gott leise mit uns spricht. Es gibt eine bekannte Geschichte im Alten Testament vom Propheten Elia, wo ein Sturm und ein Feuer und ein Erdbeben kommen und all das sind die Arten und Weisen, wie man sich im alten Orient Gottes Erscheinen vorgestellt hat. Und dann heißt es immer, und Gott war nicht im Feuer und er war nicht im Sturm und er war nicht im Erdbeben. Und dann kommt ein leises Sausen. Und plötzlich verhüllte Elia sein Gesicht, weil er weiß, jetzt redet Gott. Und das ist ein Bruch mit allem, was die Religionen damals so an Gottesvorstellungen auf dem Markt hatten. Gott, der plötzlich so ganz leise spricht. Wenn Gott aber so leise spricht, dann erfordert das Hören ja von unserer Seite eine dicke Portion Aufmerksamkeit. Nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch so der bewusste Wille zu hören oder auch das Vertrauen, erstens, dass Gott überhaupt mit mir reden würde, dass ich nicht zu unwichtig und zu unbedeutend und zu klein oder zu schuldig oder was auch immer wäre. Und das Vertrauen, dass das, was er mir dann sagt, auch wirklich gut gemeint ist. Das heißt, dass er nicht zu mir spricht, um mich fertig zu machen, um mich anzuklagen, um mich klein zu machen oder in den Staub zu drücken. Die Tatsache, dass Gott bevorzugt ganz leise redet, hat aber auch noch eine andere Geschichte, einen anderen Aspekt, nämlich der, dass wir oft versucht wären, wenn er viel deutlicher zu uns reden würde und wenn nicht der Rest Zweifel bleibt. Auch das hat der Billy Joel toll beschrieben, weil er sagt, wir gehen durch den Dschungel des Zweifels. Und ich glaube, in der Hinsicht auf die Frage, wie Gott mit uns redet, da werden wir immer ein bisschen im Dschungel des Zweifels tappen, weil Gott gar kein großes Interesse daran hat, dass wir hundertprozentig wissen. Denn würden wir hundertprozentig wissen, dann würden wir ganz schnell mit unserem hundertprozentigen Wissen losgehen und allen anderen das Ding über die Rübe hauen. Und wir kennen es, ne? Leute, die sich allzu sicher waren, Gott hat dieses oder jenes gesagt und plötzlich gab es einen Kreuzzug oder hier einen Krieg oder da eine Inquisition und mal diese ganzen grausigen Sachen, die sind ja auch schon lange her, beiseite gelassen. Harte, unsensible Bemerkungen, Leute, die sich gegenseitig verurteilen, die sich gegenseitig ausschließen. Hässliche Dinge, wenn man sich allzu sicher ist. Nur, weil das ein Problem sein kann, soll man auf der anderen Seite einfach sagen, ja, dann tun wir so, als würde Gott überhaupt nicht reden, dann sind wir das auch los. Oder weil, mit dem Beispiel muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, oder weil wir wissen, dass es zu bestimmten Verlaufsformen von psychischer Krankheit gehört, dass Leute ab und zu sich auch mal einbilden, Gott hätte Dinge zu ihnen gesagt, die nun wirklich irgendwie komisch oder abstrus sind. Ist also die Erwartung, dass Gott mit mir redet, ein Symptom dafür, dass ich psychisch einen Knacks habe? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir viele von den großen Mystikern anschauen, dann stellen wir fest, es waren psychisch wirklich gesunde Leute. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, dass in den Momenten, wo Gott zu ihm geredet hat, er nicht irgendwie komisch drauf war. Also er war jetzt nicht irgendwie zuckend am Boden gelegen und hatte irgendwelchen ekstatischen Visionen, sondern es war, wie soll ich sagen, erschreckend normal, wenn Gott zu ihm geredet hat. Das war diese kleine leise Stimme und nichts anderes. Und von außen war fast nichts zu sehen. Um nochmal einen Philosophen zu zitieren, der Amerikaner Dallas Willard hat mal gesagt oder geschrieben, Gottes Führung ist kein Gimmick, das wir zum eigenen Vorteil aufdrehen können. Sie ist nicht dazu da, damit wir unsere Konkurrenten besiegen. Wir können sie nicht herbeirufen, um Wetten auf Fußballspiele oder Pferderennen zu gewinnen oder zu beweisen, dass etwas theologisch unrichtig ist. Obwohl sie jedem Menschen offen steht, der mit Gott auf dem Weg ist, ist sie für uns nicht beliebig verfügbar. Und das sollte sie auch nicht, denn das wäre sehr gefährlich. Da hat er beide Seiten ganz schön zusammengebracht. Das eine ist, sie ist für jeden Menschen zugänglich, aber eben nicht verfügbar. Gott liefert nicht auf Bestellung irgendwelche Orakel. Wenn wir es brauchen, manchmal muss man vielleicht ein bisschen warten, manchmal muss man sich vielleicht ein bisschen Mühe geben. Aber ich glaube, auf Dauer, wenn wir wollen und wenn wir wirklich dranbleiben, werden wir auch eine Antwort bekommen. Vielleicht nicht immer die, die wir uns wünschen, aber eine Antwort. Wie funktioniert jetzt sowas? Wie muss man sich das vorstellen? Haben wir irgendwie eine Antenne in uns, mit der wir Gott reden hören können? Wenn wir die biblischen Beschreibungen anschauen, dann kann man sagen, ja, es gibt sowas wie eine Antenne. Man kann das das Herz nennen oder den Geist. Das sind Begriffe, die kann man fast austauschen manchmal, aber irgendwo in meinem Innersten. Und es war auch interessant, diese Frau im rosa T-Shirt, wenn ihr euch an die erinnert, die gesagt hat, naja, bei diesen übersinnlichen Sachen, wenn das zu sehr von außen kommt, dann ist sie da skeptisch und vorsichtig. Da muss ich sagen, das wäre ich auch. Und dann sagt sie, wenn es so aus ihrem Inneren rauskommt, und ich bin sicher, sie hat jetzt nicht gemeint, dass Gott zu ihr redet, aber ich denke, es ist tatsächlich so, auch wenn zu den meisten von uns, wenn Gott reden würde, es würde eher irgendwie so als ein Gedanke aus meinem Inneren kommen und trotzdem einer, der nicht von mir ist. Warum? Weil Gott durch seinen Geist in meinem Inneren tatsächlich sozusagen Fuß in der Tür hat. Und das wird schon im Alten Testament in den Sprüchen beschrieben und hier lese ich es in der Übersetzung vom Buber, weil ich den vorhin schon zitiert habe. Sprüche 20. Eine Lampe von ihm, also von Gott, ist der Atemgeist des Menschen. Sie durchspürt alle Kammern des Busens. Also das Innere des Menschen wird erforscht von dem Atem oder Geist, das ist dasselbe Wort. Und der ist sozusagen dem Menschen von Gott gegeben. Das ist so die immaterielle Seite, die man nicht sehen kann, die man, das hat man vorher als Frage, neurophysiologisch auch nicht erforschen kann, selbst wenn wir die anderen Vorgänge nachverfolgen können, die sich da chemisch in unserem Hirn abspielen. Aber diese unsichtbare Seite, die trotzdem da ist, die benutzt Gott, um zu uns zu sprechen. Und je nachdem, wie heil oder unheil wir auf unserer Innenseite sind, spielt es natürlich auch da rein, dass das, was wir von Gott wahrnehmen oder hören, dann ankommt oder verzerrt wird. Und da sind wir ganz nah an dem anderen Begriff, den wir auch in den Interviews drin hatten, Intuition. Also das ist die Art und Weise, wie Gott zu uns reden kann und möchte. Es kommt mir einfach ein Gedanke in den Sinn. Und dann betrachte ich diesen Gedanken und manchmal, vielleicht kommt er immer wieder, fange ich an, mich darauf einzulassen und vielleicht auch mal das auszuprobieren. Das können ganz kleine und banale Dinge sein und es kann auch mal um große Entscheidungen gehen. Und ich glaube, wir alle wünschen uns, dass wir große Entscheidungen nicht nur mit dem Hirn, sondern auch mit dem Herzen treffen können. Dass wir irgendwo in dem Herzen wenigstens den Ansatz von der Gewissheit haben, dass eine bestimmte Sache richtig und gut ist. Und dann, wenn wir noch ein paar gute Argumente dafür finden, ist es okay. Aber selbst wenn wir manchmal keine guten Argumente dafür finden, dann sind wir bereit, oft genug, wenn wir ein gutes Gefühl im Bauch haben, auch mal ein Risiko einzugehen in einer bestimmten Sache. Und oft genug ist es richtig. Wie lernen wir das jetzt zu hören oder auch zu unterscheiden, was wir uns nur einbilden, weil wir es uns selber vielleicht so wünschen und was tatsächlich von Gott kommt? Bevor ich ein paar Dinge dazu sage, noch eine Bemerkung. Manch einer sitzt jetzt vielleicht drin und sagt, okay, ihr seid Christen, ihr könnt es vielleicht, aber ich doch nicht, hatte bisher mit Gott gar nichts am Hut. Wie soll ich ihn jetzt auf einmal hören? Das Nette an diesen Geschichten in der Bibel ist, dass da ein Haufen Leute sind, die mit Gott gar nichts am Hut hatten und die ihn ganz plötzlich anfangen zu hören. Das heißt also, willkommen im Club. Jeder kann Gott hören, nicht weil es irgendwie an uns läge, sondern weil es an ihm liegt, weil er an jedem von uns so ein Interesse hat, dass er sich so eine Beziehung als ein dauerhaftes Gespräch zu uns wünscht. Nicht eine Einbahnstraße, wo Menschen Gott voll plappern auf Dauer, sondern wo es ein Hin und Her gibt, ein Reden und ein Hören. Also, kann man das lernen? Ja, man kann ein bisschen was dazu tun. Man kann es nicht machen, aber man kann sich's vielleicht erleichtern, Gott zu hören. Das Wichtigste ist, sich überhaupt erstmal zu fragen, wenn Gott zu mir reden würde, was würde ich dann machen? Gott, der plappert ja nicht zu unserer Unterhaltung da vor sich hin oder so, sondern das hat Gewicht, was er sagt. Und gut, manche sagen, natürlich werde ich sofort machen, was Gott mir sagt. Das ist gut. Ich meine, wart mal ab, was er sagt, ob es dann immer noch so leicht ist, aber das ist okay. Und sonst muss man vielleicht beim ersten Mal sagen, na gut, also ich werde mein Bestes tun, mich drauf einzulassen. Und hoffe, dass es mich nicht überfordert. Aber wenn er redet, dann möchte er, dass wir uns drauf einlassen. Das nächste, was wir machen können, ist, dass wir uns ab und zu mal Orte oder einen Raum schaffen, wo wir das äußere Rauschen einfach mal ausblenden können. Das sind jetzt nicht nur oder vielleicht viel weniger die physischen Geräusche, aber der Stress, die Hektik, wo wir mal zur Ruhe kommen, wo wir uns sammeln können. Wir werden ja ständig bombardiert mit Reizen. Uns werden ständig Zerstreuungen angeboten. Und wenn wir dann irgendwann mal völlig zerstreut sind, dann geht da natürlich auch nichts. Man muss sich irgendwann mal ein bisschen sammeln können. Und dann, wenn man sich sammelt, dann stößt man sofort auf das innere Rauschen. Das sind eben viele Dinge in meinem Innersten, in meinem Herzen, die es mir schwer machen, Gott zu hören. Oder ich sehe ihn nur durch diesen Filter von irgendwelchen Wünschen, Ängsten, vielleicht irgendwelchen Komplexen, Sorgen und so weiter. Und diese Stimmen müssen auch erstmal ruhig werden. Das Nette ist, dass wir an dem Punkt Gott bitten können, dass er uns hilft. Also die äußere Ruhe, das ist unser Job, die herzustellen, den inneren Frieden oder das Ausgeglichensein, da hilft uns Gott sogar dabei. Das heißt, wir können einfach sagen, hier sind meine Sorgen, hier sind meine Ängste, davor habe ich am allermeisten Angst. Und dann sagen, bitte, nimm's mir weg oder hilf mir damit klarzukommen vielleicht. Und wenn wir dann an so einem Punkt sind, dann kann man einfach eine Weile warten. Wir stehen ja unter keinem Druck, irgendwas zu produzieren. Und dann einfach mal sehen, was kommt. Und dann kann es sein, dass einfach ein kleiner Gedanke plötzlich sich einnistet oder festsetzt. Und über den kann ich dann anfangen, nachzudenken. Durchaus auch mal kritisch nachzudenken, ne? Es gibt ja auch Situationen, in denen man sich gern was in die Tasche lügen würde. Wenn man verliebt ist zum Beispiel, dann würde man sich natürlich nur zu gern sagen, also das ist der richtige, der Mann und die Frau fürs Leben und so weiter. Mir ist so eine Geschichte passiert, als ich meine Frau kennengelernt habe. Da gab es aber gleichzeitig jemand anders, der sich auch furchtbar für sie interessiert hat. Und der hat was gemacht, für das würde ich jedem den Kopf abreißen, wenn er das tut. Der ist nämlich zu ihr hingegangen damals und hat gesagt, ich glaube, dass Gott zu mir gesagt hat, dass du meine Frau wirst. Damit hat sie dann ein paar Monate zu kämpfen gehabt, weil sie irgendwie das keine so nette Perspektive fand. Davon ein bisschen sich bedroht oder eingeschüchtert gefühlt hatte. Der war ganz nett, aber eben auch nicht mehr. Aber wenn jemand mit so einem Anspruch daherkommt, das ist immer das Problem, ja. Also auch deswegen erzähle ich die Geschichte. Es ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, die meisten Dinge, die Gott zu mir reden würde, die betreffen einfach mich. Ja. Und die gehen jemand anders erstmal gar nichts an. Und vor allen Dingen das Schlimmste, was ich machen kann, ist, dass es gibt eben Leute, die hätten, die sollten die Dinge nicht nur für sich behalten, sondern selber ernst nehmen und daran arbeiten. Aber es gibt manche, die ihre Weisheiten dann gleich irgendjemand anders überstülpen wollen. Das ist keine gute Geschichte und deswegen glaube ich, wird Gott dann einfach manchmal sparsam mit dem Reden, wenn er merkt, dass wir einen falschen Umgang damit pflegen und uns wichtig machen. Aber okay, bleiben wir bei der Geschichte, weil das war eine spannende Sache. Die ersten paar Monate, nachdem wir uns da kennengelernt hatten und befreundet waren, waren sehr schwierig. Wir waren ein paar hundert Kilometer auseinander und haben uns dann immer nur kurz gesehen und dann, wenn man sich eine Zeit lang nicht gesehen hat, dann gab es ein paar Missverständnisse und war es nie so ganz sicher, geht's jetzt weiter oder nicht. Es war ein ständiges Auf und Ab und es gab dann so Situationen, wo ich dann einfach gesagt habe, Gott, das ist mir zu kompliziert, ich pack das nicht mehr, ist zu anstrengend, kann es nicht einfach aufhören. Also wenn es ein Fehler war, wenn der andere recht hatte oder so, dann ja, nimm's einfach weg. Und in den Momenten, wo ich sozusagen völlig am Loslassen war, wo ich auch keine Kraft mehr hatte, irgendwie Optimismus aufzubauen und mir was vorzumachen, weil ich auch keinen Sinn mehr drin gesehen habe, mir was vorzumachen, da gab es immer wieder so ein paar Momente, wo ich dann plötzlich diese ganz leise Stimme gehört habe und kann die Geschichte jetzt nicht lang erzählen, aber dann genau gewusst habe, es wird gut. Es war trotzdem nicht leicht, das zu glauben über die Monate und über die Aufs und Abs weg, aber es ist gut geworden. Und heute bin ich heilfroh darüber, dass in den Momenten, wo ich kurz davor war, das Handtuch zu werfen, ich diese kleine, leise Stimme gehört habe. Vielleicht geht's für die meisten von uns heute um viel weniger. Und es ist auch ganz gut so vielleicht für den Anfang. Aber wir würden gern eine kleine Übung mit euch machen. Und dafür brauchen wir jetzt den roten Zettel. Weil ich ja gesagt habe, im Prinzip, jeder kann Gott hören. Wollen wir es einfach mal ausprobieren. Wir kriegen ein bisschen Musik, damit es vielleicht ein bisschen leichter ist, sich zu konzentrieren. Damit ihr nicht hört, wenn euer Nachbar sich allzu heftig am Kopf kratzt oder so. Aber ihr seid herzlich eingeladen, mitzumachen. Und wenn euch dann irgendwas auffällt, dann schreibt es auf die rote Karte. Die könnt ihr dann mit nach Hause nehmen und einfach noch eine Weile drüber nachdenken. Aber manchmal ist es wichtig, dass man sich gleich aufschreibt, dann ist es nämlich nicht weg. Sonst gehst du nach Hause und sagst, oh, was war es jetzt nochmal genau? Gut, dann kannst du es zwar immer nochmal probieren, aber warum nicht gleich einfach ein paar Dinge aufschreiben? Aber wenn ihr mitmachen wollt bei der Übung, dann setzt euch einfach mal ganz entspannt hin, stellt beide Füße auf den Boden. Und macht ruhig mal die Augen zu, weil zu sehen gibt's hier eh nichts Besonderes. Die Band und mich habt ihr schon gesehen, auf dem Beamer bleibt's dunkel. Aber wenn ihr die Augen zu habt, dann versucht einfach mal auf euren Atem zu achten, langsam ein- und auszuatmen. Und vielleicht hilft es euch, einfach ein Wort zu nehmen. Vielleicht Bitte oder Danke. Oder vielleicht Gott oder Jesus. Und das immer, wenn ihr ausatmet, dieses Wort nicht laut, aber leise zu sagen oder in euren Gedanken. Das einfach mal ein paar Augenblicke zu machen und mal zu sehen, ob es euch hilft, ein bisschen ruhiger zu werden. Und wenn ihr auf eine innere Unruhe trefft, dann könnt ihr einfach in einem kleinen Gebet Gott von dieser Unruhe erzählen und zu ihm geben, anvertrauen oder euch ihm anvertrauen. Wenn ihr euch wegen irgendwas Sorgen macht oder vor irgendwas Angst habt, dann könnt ihr diese Sorgen oder diese Ängste loslassen. Vielleicht nur für einen Augenblick, aber auch das ist schon was. Und wenn ihr wollt, dann bittet Gott jetzt einfach, dass er zu euch spricht. Und achtet drauf, was euch in den Sinn kommt. Nehmen uns einfach ein paar Minuten Zeit, keinen Stress. Gott, ich danke dir, dass du nicht meilenweit weg bist, sondern ganz nah. unabhängig davon, ob wir dich spüren und erleben, ob wir dich hören oder nicht. Danke, dass du uns liebst, dass du es gut mit uns meinst. Unabhängig davon, ob es uns leicht fällt, das zu glauben oder schwer. Ich danke dir für deine Gegenwart hier in dem Raum und für dein Interesse, deine Zuneigung. Dass jeder von uns es wert ist, deine ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich denke, dass unsere Fragen bei dir gut aufgehoben sind. Amen.